mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Liebe Freunde, das sind Sie, die Waffeln einer Frau. Heute mit einem neuen Gast, nämlich mit Michael Kessler. Und ich sitze hier zusammen mit Clemens und wir schwadronieren gerade ein bisschen darüber, wie ernst kann man jemanden nehmen, der früher in der Ökoteich AG war?
Das war immer eine Lieblingsstelle. Auf jeden Fall bis dahin dranbleiben.
Auch nicht nur Teich, sondern Ökoteich. Das macht es noch ein bisschen latzhosiger. Ja, na, ja, aber gut, ja. Er wird uns nochmal zurückversetzen in die Zeit, der liebe Michael. Es war Anfang der 80er, ja. Und da ging die Welt einfach in einem anderen Tempo und da waren andere Themen wichtig. Heute ist der Ökoteich wieder voll aktuell natürlich.
Das stimmt, das stimmt. Und ich meine, ihm war es damals schon so wichtig, dass er sogar die eigenen Eltern zum Ökoteich überredet hat.
Ganz genau.
Hat das zwar selber gebaut, aber anyway.
Ich glaube, der kann immer noch so einen Teich bauen. Ja. Also wenn der ein oder andere vielleicht von euch Interesse hat, sowas im Garten entstehen zu lassen, einfach uns anrufen. Wir vermitteln dann weiter an Michael Kessler.
An Teichbau Kessler.
An Teichbau Kessler. Jetzt wollen wir aber reinhören, ein sehr, sehr lustiges und launiges Gespräch mit einem ganz, ganz tollen, lieben, liebevollen Kollegen. Und ich kann wirklich sagen, Michael Kessler ist ein guter Mensch. Bitte sehr. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute hat sich's mal wirklich gelohnt, dass Sie eingeschaltet haben, denn er ist da. Michael Kessler bei uns in der Show. Herzlich willkommen.
Guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wo immer ihr seid. Ich liebe euch und ich habe mich jetzt schon 3,5 Stunden, ich wollte es gerade sagen, 3,5 Stunden auf dieses Interview vorbereitet. Das Faxgerät läuft. Ist es jetzt mit oder ohne Kamera? Ich weiß es nicht.
Wir filmen Teile mit und entscheiden später, ob wir davon der Öffentlichkeit etwas zur Verfügung stellen. Aber prinzipiell geht es heute nur um deine Stimme. Und nicht,
ja, aber ich bin gut vorbereitet jetzt mit den Waffeln der Frau. Also ich möchte sagen, ich habe hier ein Handmixgerät und ich habe natürlich bereitgestellt auch schon das Waffeleisen. So, bitteschön.
Oh, Michael, denn ich mache auch Waffeln. Du bist einfach anders als die anderen.
Ja, das ist das eben, weißt du? Das ist das besondere Etwas. Ne? Also wie viel Mehl?
Ja, nicht so viel. Mehr Eier und Butter und Zucker, ehrlich gesagt.
Oh, lecker.
Oh, also bei mir ist es so, wenn ich Waffeln mache, dann habe ich da so viel Eier drin, dass das ist wie bei Hulk. Wenn bei Hulk, kennst du das, hinten das T-Shirt platzt und der Kragen so raus und das dann alles so dick wird. So ist es bei mir mit dem Waffeleisen, weil dann das Waffeleisen hochgestemmt wird, obwohl es eigentlich verschlossen ist von der Kraft der Eier.
Und dann, die Kraft der Eier.
Und dann platzt es da und quillt alles an den Seiten raus. Es ist sehr, sehr, sehr. Es ist eine Naturgewalt.
Aber du reduzierst doch mit Sicherheit auch Zucker, oder? Es ist nicht mehr so viel Zucker drin wie früher. Ne? In den Rezepten der Großmütter.
Das finde ich nicht.
Ne? Die 350 Gramm reduzieren wir jetzt auf 325 und dann geht's auch.
Nee, da muss ich ehrlich sagen, also wenn ich mal Zucker verwende, ich verwende sehr selten Zucker, aber wenn ich Zucker verwende, dann mache ich eher mehr, als im Rezept steht.
Aber und du bist nicht so eine Algarven-Dicksaft-Tante, bist du jetzt nicht? So, dass
also
du statt Zucker...
Nein, ach jetzt, ich glaube, ich auch im Kuchen muss man Zucker, da muss man weißen Zucker. Meine Mutter ist so lustig, die ist so eine richtige Bäckerin, weißt du, der alten Garde. Und meine Mutter sagt dann, manchmal guckt die dann bei mir in den Schrank und dann höre ich sie schon so, weil dann habe ich nur so Rohrzucker, sagt, und dann hatte ich braunen Stinkelmehl, sagt meine Mutter, Barbara, damit kann man keinen Kuchen backen.
Ja,
wo ist denn dein Mehl, dein Weizenmehl, 450er oder so? Die weiß auch genau, dass man so ein bestimmtes, ich kaufe halt immer irgendwas, ja.
Nein, das darfst
du
nicht.
Ein gutes, natürlich ein weißes, ganz weißes.
Ja, und das Allerschlimmste für meine Mutter war immer, wenn Menschen mit Margarine gebacken haben.
Ja.
Da machte meine Mutter immer nur, man bekam ja dann immer so Plätzchen manchmal von Nachbarn oder so, ne, vorbeigebracht an Weihnachten. Und dann machte meine Mutter, roch nur dran, machte dann so, bäh, Margarine, bäh, weil da natürlich Butter rein muss. Da müssen tausende Kilo von Butter rein, sonst schmeckt es nicht. Und sie hat doch recht. Meine Mama hatte recht. Es schmeckt nicht mit Margarine.
Aber dann gibt es doch auch so Leute, die dann mit so einer, gerade um die Weihnachtszeit dann mit so einem Plätzchen kommen und sagen, du, die sind so toll. Ganz ohne Butter und ohne Mehl und ohne, und nur mit Mandeln und so. Und dann meint meine Mutter, die kannst du 5 Stunden lang in den Tee halten. Die sind total flüssigkeitsabweisend, die Dinger.
Ja, weißt du? Die sind doch so trocken dann immer. Da brauchst du so einen Staub, um später den Mund sauber zu machen. Das ist entsetzlich. Die sind so trocken und schmecken nach gar nichts.
Also
aber gesund.
Ich finde schon auch, also ja, aber weißt du, ich meine, es ist doch auch, ich finde, das ist auch so verquer immer, wenn ich doch ein Plätzchen oder einen Kuchen oder irgendwas esse. Ich esse doch nicht einen Kuchen, weil ich jetzt denke, ich esse Wellness-Food und da tue ich mal, ich möchte einen Kuchen essen, weil ich gerne einen Kuchen haben möchte und nicht irgendeine Müsli, was weiß ich was, Walnussveranstaltung, die mit Algarvensirup zusammengehalten wird. Das kann man auch mal machen, aber ich finde es auch okay, wenn man einfach sagt, ich esse jetzt Kuchen und ich nehme in Kauf, dass da auch Zucker und Fett drin ist.
Und ich darf dir verraten, meine liebe Barbara, dass ich ja seit vielen Jahren ein ganz klassischer 16 Uhr Kaffee- und Kuchenmensch bin. Das ist ja einer der wichtigsten Mahlzeiten am Tag überhaupt für mich. Und um 16 Uhr brauche ich das. Also wenn ich es nicht kriege, drehe ich durch.
Und ja, auch Kaffee oder Tee? Kaffee.
Nein, ich war früher immer nur Teetrinker, auch morgens, und bin jetzt doch seit einigen Jahren im Alter dem Kaffee verfallen. Morgens eine Tasse, um 16 Uhr eine Tasse. Ende.
In der Beschreibung über dich, wir haben einen Redakteur, der sich hauptberuflich jetzt seit mehreren Monaten nur mit deiner Vita beschäftigt hat. Und da stand
das tut
auch,
mir leid.
Er behauptet von sich, er sei ein Spießer.
Ja.
So, da haben wir es.
Da haben wir es doch. Die Struktur.
Ja.
Die Struktur brauchst du.
Aber du
im
bist
Leben,
ein strukturierter Typ, komm. Du bist noch
natürlich
nie.
Natürlich bin ich ein strukturierter Typ.
Du musst dir die Struktur nicht einprügeln, du hast sie bereits in dir. Sie wurde dir in die Wiege gelegt.
Vom Papa, ja. Der Papa hatte alles in Leitsordnern geordnet. Und dieses System habe ich übernommen, weil mein Vater dann immer sagte, ich kann es sofort greifen. Ich weiß sofort, wo es ist. Und dieses System, das habe ich mir eine Weile angeguckt und dachte irgendwann, ja, weil kennst du auch so Leute, die sagen noch mit 53 jedes Mal, wenn sie das Haus verlassen, ach, wo ist mein Schlüssel? Und die suchen dann eine halbe Stunde ihren Hausschlüssel. Hast du einen Platz, hast du einen Ort, wo dieser Hausschlüssel immer ist, ersparst du dir diese Suche, diese Energieverschwendung. Und das habe ich irgendwie verinnerlicht von meinem Papa. Und ich weiß, ich kann es immer greifen. Ich weiß, wo ich es greifen kann.
Und weißt du, was beim Thema Ordner und Greifen ja auch in unserem Geschäft ganz wichtiger Punkt ist? Ich muss noch die Steuer machen. So, und die Steuer ist ja immer, da werden dann also alle Taxiquittungen und alles, was man irgendwie so kauft oder was weiß ich was, Lippenstiftrechnungen, die werden dann in eine Kiste bei vielen Leuten gemacht.
Ja, bist
und dann,
du so ein Kartontyp
ich
auch?
Bin kein Kartontyp. Ich hefte das alles in einen Ordner, kommt da alles rein. Jede Taxiquittung, alles Ding. Und dann habe ich das eigentlich so zusammen und den schicke ich dann am Ende des Jahres oder
zum
am Anfang des Jahres schicke ich den dann zum Steuerberater. Aber es ist
ich mache das ja
so.
Selber.
Nein, ach, dann trägst du das. Das wüsste ich gar nicht, wie das geht. Bei dir sind es doch irrsinnig hohe Beträge.
Das ist wahnsinnig
viele
kompliziert.
Nullen, wie schaffst du das?
Nein, ich bin ein Typ, der das gerne, ich möchte die Sachen verstehen, wie sie funktionieren. Ich bin ein Typ, der nicht so gerne delegiert. Ja? Ich möchte das, dann denke ich immer so, was macht denn der jetzt? Ne? Auch so Putzfrau oder so. Wenn jetzt hier die ich würde wahrscheinlich permanent hier rumrennen und sagen, macht sie es richtig? Ne? Oder ist es jetzt, ich fahre nochmal drüber. Und bei der Steuer war es auch so. Ich habe mir es irgendwann mal drauf geschafft und habe gesagt, ich finde das besser, das zu wissen, wie das geht und zu durchschauen. Dann, das ist irgendwie, da bin ich glücklicher mit. Ne? Aber ich bin also jetzt nicht irgendwie ein Psychopath oder so, wenn du jetzt denkst, oder der Oberspießer. Also ich bin relativ, ich nehme meine Medikamente. Ne,
du bist
und so,
gut eingestellt
aber,
inzwischen.
Bin gut eingestellt. Und es läuft.
Nein, aber ehrlich gesagt, also bist du dann zumindest keiner von den Künstlern, und da haben wir ja auch ein paar in unserem sozusagen Kollegenkreis, der irgendwann sagt, ja, also ich hatte immer die Steuer und das ganze Vermögen all diesem Mann mit der lustigen Motivkrawatte anvertraut und irgendwann kam der dann nicht mehr und so. Also das heißt, du weißt genau, was läuft.
Ich weiß genau, ich hatte einen Kollegen, der hat, also ne, wir arbeiten ja auch viel auf Rechnung, das heißt, du kriegst das ganze Geld und musst aber ja dann irgendwann schon davon auch die Steuer unserem Staat bezahlen. Und der hat also da immer eingenommen, hat das alles ausgegeben.
Ja,
und dann kam der Brief vom Finanzamt.
Ja,
aber du musst da noch auch darauf Steuer bezahlen.
Ja.
Da fiel der aus allen Wolken. Weil
ja,
er
und
dachte,
vor allem auch viel Steuer, was für mich dann auch immer heißt, wenn ich mit solchen Leuten rede, sage ich, ja, aber wenn du so viel Steuern zahlen musst, heißt es, dass du irrsinnig viel verdient hast. Weil nur wer viel Steuern zahlt, hat vorher ja auch viel verdient.
Aber brutto ist nicht netto.
Richtig.
Das musste der Kollege lernen.
Richtig. Oh, du kannst ja fast in die Politik gehen.
Nein, bitte nicht. Nein, in die Politik gehe ich, glaube ich, nicht. Ich wünschte mir, dass da ein paar intelligente Menschen sitzen würden, aber da sitzen ja nicht so viele intelligente Menschen. Da sitzen, ja, weiß man nicht, ne, das ist ein bisschen schwierig. Also das ist, glaube ich, nicht mein Feld.
Da sitzen inzwischen nur noch die eine total weiße Weste haben. Und so jemand will man sich ja auch nicht. Also irgendwie habe ich das
so
Gefühl,
neutrale.
Ja, so neutrale, die irgendwie, weil ich meine, wenn du dir jetzt anschaust, mit welcher Akribie alles aus der Vergangenheit da rausgewühlt werden kann, und dann kommt nochmal ein Spiegelredakteur und sagt, ich habe mal mit der Annalena Baerbock Fußball gespielt und davon habe ich auch noch ein Bild. Und
schrecklich.
So. Also dann, ich glaube, dass du als Politiker musst du vor allem darauf geachtet haben, dass du in den letzten 40 Jahren nichts falsch gemacht hast. Also es geht weniger um die Zukunftsgestaltung, sondern eher darum, dass du deine Vergangenheit im Griff hast, weil die finden ja alles.
Ich finde aber, sie haben sich auch so ein bisschen an uns orientiert, so die neue Politikergeneration. Also so Party, roter Teppich und so und Presse und da Instagram. Mal ein bisschen Instagram. Mhm. Tolle, da gibt es so tolle Videos der Politiker. So,
ganz toll, ganz lustig, locker.
Ja. So locker, so positiv, so wunderbar. Guckt man einfach gerne. Ne? Das finde ich interessant. Also so Partypolitiker, die so, wo man das Gefühl hat, die möchten eigentlich nur berühmt werden oder bekannt werden und deswegen sind sie in dem Beruf. Ne? So kommt mir das manchmal vor.
Ja, ich glaube, es ist wirklich, und das ich meine, vielleicht sind wir auch irgendwann mal so auf der Suche nach der jungen Zielgruppe oder so, dass man dann halt einfach auch sich in Kanälen oder in was weiß ich was auf Straßen bewegt, wo man einfach qua Alter nicht mehr hingehört. Und leider merkt es halt jeder irgendwie, oder?
Ja.
Das ist einfach schlecht. Wir machen unser Ding. Du bist genau da, wo du hingehörst. Ich hatte schon in meiner Sendung den Krawattenmann des Jahres, ich hatte den Brillenträger des Jahres und du bist die fahrradfreundlichste Persönlichkeit des Jahres 2020.
Toller Titel, ne? Da habe ich mich aber wirklich drüber gefreut.
Wie sind die auf dich gekommen? Hast du dich beworben?
Nein. Aber ich war natürlich auf meinen Expeditionen für den RBB auch manchmal auf zwei Rädern, also auf verschiedenen zweirädrigen Gefährten unterwegs. Und deswegen, da haben sie gedacht, oh Mensch, das ist ja toll. Und dann haben sie mal nachgehakt. Und ich habe mich dann gefreut über den Preis, weil ich ja im privaten Leben wirklich auch Fahrrad fahre. Mhm. Also nimmst du mir das Fahrrad, ich glaube, dann müsste ich wirklich in die geschlossene Abteilung, weil das ist für mich das Fortbewegungsmittel überhaupt. Und ich fahre wahnsinnig gerne Fahrrad, aber jetzt nicht so in Funktionswäsche und so ein Scheiß. Ne? Nee, wir reden jetzt hier über den Alltagsfahrer. Mhm, ich fahre zum Bäcker, ich fahre zu Terminen auch beruflich und so weiter. Mit dem Fahrrad, das ist ein ganz normaler Gegenstand. Das ist auch schon 15 Jahre alt, das Fahrrad.
Das wäre meine nächste Frage. Also du bist
kein Elektromotor, so ein Equipment-Charlie. Nein, das finde ich so, das ist so deutsch. Ne? Der Deutsche, wenn du jetzt heutzutage am Wochenende durch den Wald gehst und immer fast überfahren wirst von diesen Funktionswäsche E-Bike-Fahrern, die da durch den Wald brettern, dann denkst du immer so, Leute, es geht doch auch in T-Shirt und in Jeans, könnt ihr doch auch fahren. Nein, dann kriege ich mal erklärt, nein, weißt du, diese Funktionswäsche, die ist nämlich wirklich gut.
Ja, und die transportiert
den Schweiß nach außen. Ist das total nicht toll?
Ja, also wenn ich Fahrrad fahre, ich schwitze überhaupt nicht, ehrlich gesagt.
Nee, ich auch nicht, nein. Und dann, von daher habe ich mich gefreut über diesen Preis, der mich dafür belohnte, dass ich jetzt schon seit meinem 6. Lebensjahr Fahrrad fahre und ich kann es jedem nur empfehlen.
Hast du einen Helm auf?
Meistens ja.
Ich glaube, jetzt mal ganz ehrlich.
Meistens ja, doch. Also bei weiten Strecken auf jeden Fall, Kurzstrecke.
Ich kenne hier den Gerichtsmediziner und der sagt immer, Fahrradfahren ohne Helm ist Wahnsinn in der großen Stadt.
Ja. Das stimmt ja auch.
Ich habe die hier alle auf dem Tisch, sagt er, und die haben alle keinen Helm aufgehabt.
Deswegen. Ja, man ist jetzt natürlich auch, muss man jetzt sagen, ich bin jetzt 40 Jahre wahrscheinlich ohne Helm gefahren. Toi, toi, toi. Das heißt jetzt nicht, das war wie meine Mutter, die hat immer das Auto oft offen gelassen auf dem Parkplatz beim Supermarkt, weil sie gesagt hat, ist doch nie einer gekommen oder Garage offen gelassen. Ist doch nie einer gekommen, Klammer auf, kommt auch nie einer. Mhm. So kann man es natürlich nicht wirklich sagen. Nur weil du nie Helm getragen hast, heißt das nicht, dass du jetzt vielleicht mal einen tragen solltest. Also ich empfehle es auch und ich, toi, toi, toi auch. Ich bin jetzt nie schwer gestürzt, aber ich weiß von Fällen, das ist gar nicht lustig.
Nee.
Die berühmte Autotür, ne, die dann aufgeht und du fällst.
Davor habe ich richtig Angst.
Ich auch.
Ich bin letztens
auf. Fährst du Fahrrad?
Ja, ich fahre Fahrrad, also ich fahre Fahrrad zum Einkaufen, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ich zwinge natürlich eisenhart meine Kinder die ganze Zeit mit dem Fahrrad überall hinzufahren und sage dann immer, das müssen wir jetzt schon machen für die Umwelt und so. Also ich kann euch da morgens nicht zur Schule fahren und so. Ihr müsst das alles mit dem Fahrrad machen. Aber ich fahre natürlich schon auch die ein oder andere kurze Strecke auch natürlich dann manchmal mit dem Auto oft.
Ach.
Und da merke ich jetzt, dass die auch das zurückargumentieren jetzt demnächst, glaube ich.
Ja, also, klar, das darfst du nicht tun. Aber du fährst natürlich ein Elektroauto.
Hört Anke Engelke mit? Ja.
Warum hört Anke Engelke mit? Ist also die so ein Elektroauto für dich?
Anke Engelke ist die Öko-Frau Deutschlands. Ich meine, die war mal bei mir zu Hause. Danach habe ich mein gesamtes Leben überdacht. Alles hatte ich falsch gemacht. Du hast ja ganz schön viel Plastik im Kühlschrank. Sag mal, kochst du nicht vor und wächst das irgendwie ein? Was kaufst du denn da? Und letztens habe ich in der Sendung, da waren wir bei Wer wird Millionär? Und das hat 6 Stunden gedauert, diese Aufzeichnung. Und dann zwischendurch wurden immer so kleine, weißt du, Snickers und Mars und Ding und so. Und ich habe mir dieses Zeug reingestopft. Und dann hat die Anke hat dann so rübergeguckt. Du weißt schon, dass Kinder arbeiten müssen, um diese Sachen herzustellen. Die Schokolade wird unter schlimmsten Bedingungen Die Familien verhungern alle und diese ganze Verpackung, dass du sowas noch machst, ich bin echt enttäuscht von dir. Und ich so, Gott sei Dank, in kürzester Zeit 6 Snickers gegessen und konnte die dann auch nicht mehr hergeben, weißt du, die waren schon
natürlich
in dir drin.
Ja, die waren in dir drin, natürlich. Das ist ja Wahnsinn, dass ich meine, ich kenne sie ja auch, aber sie hat sich mir gegenüber nie so geäußert, weil ich vielleicht ökologisch vorbildlich bin.
Vielleicht machst du alles richtig.
Vielleicht, ich habe aber auch ein bisschen Kunststoff so im Haushalt, naja gut, aber ich fahre Fahrrad, immerhin.
Immerhin, ich finde, wenn du Fahrrad fährst, dann ist doch alles in Ordnung. Und du warst in der Ökoteich AG, das könntest du dir Anke erzählen, wenn die irgendwann mal Zweifel kriegt an deinem Lebensstil, dann kannst du sagen, du hast in den 80ern schon Sachen gemacht, da wusste man noch gar nicht.
Genau, unsere Chemie- und Biologie-Lehrerin, die legte einen Ökoteich an und fragte nach Freiwilligen und da habe ich gesagt, klar, bin ich sofort dabei, in Latzhose und Clocks damals, ne? Weil es war die Zeit.
Was war das denn für eine Zeit?
Naja, das war dann 1986 Abitur gemacht und den Ökoteich haben wir angelegt, ich würde so sagen 1983 so rum, 82, 83. Und da sah ich, da gibt es schlimme Fotos, schlimm. Also diese Latzhose mit diesen Clocks. Ah, und dann so auf dem Schulhof sitzen, weil man setzt sich auf den Betonboden und fühlt sich so wahnsinnig frei und revolutionär. Und dann haben wir diesen Ökoteich eingerichtet, dann kam ich zu meinen Eltern und habe gesagt, ich möchte in unserem Garten auch so einen Ökoteich einrichten. Da ging der Rollladen erstmal runter. Was ist ein Ökoteich? Und ich habe es aber durchgeboxt. Dann habe ich da ausgegraben, habe eine Teichfolie da eingesetzt und danach hatten wir dann wirklich im Garten einen kleinen Teich mit Libellen und so weiter. Die kommen ja dann und Käfern und auch ein paar Stechmücken natürlich. Und das Schlimme war dann aber, und viele Algen dann leider drin, die musste ich mal rausholen. Aber dann irgendwann, als ich dann ausgezogen war, viele, viele Jahre später, wurde dieser Teich dann einfach eingestampft. In meiner Abwesenheit.
Sie haben gewartet, also
er wurde
dass
entfernt.
Du und haben die ganze Ökologie zerstört. Vernichtet. Das Rheinland ist seitdem nicht mehr so reich an
Hessen.
Arten. Oder
Hessen.
Ach, in Hessen.
Wiesbaden. Es war in Wiesbaden.
Ist ja Wiesbaden natürlich.
Ja, und ich war natürlich entsetzt, dass dieses Lebenswerk von mir so zerstört wurde. Ne? Mhm. Und die Flora und Fauna von Wiesbaden dann so einen Verlust erleiden musste.
Ja, das ist klar.
Aber trotzdem, es war toll. Ich kann es jedem nur empfehlen. Also es
konnte man, ich meine, es war jetzt aber kein Schwimmteich, oder?
Nein, der war 2 auf 3 Meter oder so. Es war mehr so eine Pfütze. Aber eine ökologische eben, ne? Verstehst du? Mit vielen Insekten und da kommt. Es ist aber auch gerade so für Kinder oder Jugendliche ist es toll zu beobachten, was da eben für ein Leben drin ist. Ne? Das ist Wahnsinn, was du da beobachten kannst.
Und überhaupt, ich hatte auch als Kind Kaulquappen. Also ich habe das letztens wieder mit meinen Kindern gelernt für die Schule und habe es immer noch nicht so ganz verstanden. Aus der Kaulquappe wird eine Amphibie oder ein Reptil. Ich weiß es nicht genau. Also da wird ein
Frosch.
Wird immer aus einer Kaulquappe ein Frosch.
Warst du in der Kaulquappen AG?
Nee.
Ja, aber ich meine, die 80er waren doch total, da waren wir mit Waldsterben und beschäftigt. Nee, damit
80er,
ich auch noch mal sagen,
da war ich noch mit gar nichts beschäftigt. Da
warst du noch nicht geboren, ne?
Doch, ich bin 74er Jahrgang. Du bist 66er oder
67,
okay.
Also dann warst du doch das mitbekommen. Da gab es das Waldsterben und so weiter und Petting statt Pershing und so. Ich meine, das waren doch wahnsinnige Zeiten.
Ja, ja, Petting, da erinnere ich mich dran. Pershing weiß ich bis heute nicht,
was. Und es gab ja schon einen, darf man jetzt VW Golf sagen, ich habe es jetzt gesagt, der schon diese Start- und Stopp-Automatik hatte.
Ist es nicht dein Ernst?
Das ist wirklich wahr. Das ist so irre. Das gab es damals. In den 80ern, wenn du an die Ampelfuß ging der aus und wenn du aufs Gaspedal drückst, ging der wieder an, um nicht so viel CO2 auszustoßen. Und dann war der nach so ein paar Jahren war der wieder weg. Und dann kommt der halt so 20 Jahre später, kommt das alles wieder so als das große neue Ding. Du denkst, gab's doch alles schon.
Das ist ja lustig, wo man aber doch immer früher gesagt hat, das Starten ist im Prinzip eigentlich der Moment, wo am meisten Benzin verbraucht wird. Ich habe es bis heute nicht verstanden.
Und alles Unsinn.
Ja, man weiß es immer nicht, ob die einen nicht total verarschen und dir da
Hauptsache,
so
du kaufst es. Hauptsache, du kaufst es.
Ey, und du hast ein gutes Gefühl, weißt du, dass der Kunde sich so denkt, ich tue wirklich was Gutes. Und dabei haut er jedes Mal bei jedem Starten. Und was ich auch gemerkt habe, so ein richtiger, schneller Start, wenn du mal zügig über so eine größere Straße fahren willst, ist auch mit der Start-Stopp-Automatik nicht zu empfehlenswert, sage ich dir.
Nein.
Weil diese halbe Sekunde, die der länger braucht, um wieder anzuspringen, die braucht man dann manchmal.
Dann lieber Fahrrad.
Aber das kennst du gar nicht als Fahrradfahrer. Du weißt ja gar
nein, natürlich nicht.
Aber du hast auch ein Auto.
Ich besitze auch ein Auto, aber zum Beispiel dieses Auto ist auch so ähnlich wie mein Fahrrad, das jetzt 15 Jahre alt hat, 150.000 Kilometer. Also du merkst, es wird nicht so oft bewegt. Es ist mehr so,
ich glaube,
wenn man
du lebst
mal
ein super Leben. Wenn ich dir so zuhöre, kennst du das? Manchmal hört man Leuten zu und dann denkt man sich, super, den finde ich total, den finde ich super. Ich weiß ja gar nicht.
Weil ich nur 150.000 Kilometer auf dem Auto habe?
Ja, alles.
Findest du mich super? Nee, ach toll,
Mischung.
Heirate mich.
Es ist das Hemd, das Waffeleisen, was ja ein gutes Waffeleisen ist. Habe ich
und gesehen, dass ich dir die Steuer machen könnte, wenn wir zusammen wären.
Aber da ist ja ordentlich
wär
zu tun.
Wäre das nicht toll? Da habe ich natürlich wahnsinnig zu tun. Viele Nullen, viele Nullen.
Hinten aber, hinten hoffe ich, nicht vorne. Du, jetzt dachte ich aber, nachdem du eigentlich so also viel Fahrrad fährst, du wärst ja eigentlich auch gerne Lokführer geworden wahrscheinlich, oder?
War kurzzeitig im Angebot, aber eher Pilot. Also Pilot war, weil wir sind 19, das war Wahnsinn, mein Vater war ja Optiker und er hatte zwei Optikerläden in Wiesbaden und die liefen so in den 70er Jahren, lief das richtig gut. Da weißt du, da zahlte die Kasse noch die Brillen und das war, oh, da gab es noch nicht Apollo-Optik und die ganzen Ketten, Fielmann, alles noch nicht da. Und dann hat mein Vater 1976 uns und die fünfköpfige Familie, sind wir nach Mallorca geflogen.
Das ist Wahnsinn, 1976.
Das ist völliger
Wahnsinn. Da gab es Mallorca, glaube ich, eigentlich ja gerade erst.
Nein, das gab es noch gar
nicht. Gerade erst entstanden. Ja.
Das ist gerade zusammengebaut worden. Ja. Und mit einem Lufthansa-Linienflug damals noch. Ich möchte nicht wissen, was das damals gekostet hat. Sind wir, glaube ich, 3 Wochen Vollpension in so einem Kasten in der Nähe von Palma. Und das war der absolute Wahnsinn. Aber ich habe den Faden verloren. Wo haben wir eigentlich angefangen? Wo wollten wir jetzt hin?
Du wolltest wegen Pilot.
Da. Also, da habe ich Feuer gefangen. Da habe ich Feuer gefangen.
Das war dein erster Flug, 1976.
Das war der erste Flug und ich hatte ein Robinson Crusoe Buch und ich habe mir ungelogen wochenlang überlegt, wenn das Flugzeug abstürzt, dann werde ich wie Robinson Crusoe auf so eine Insel schwimmen und dort weiterleben und überleben. So wie Robinson Crusoe das gemacht hat. Habe ich mir wochenlang überlegt, weil man natürlich, ich hatte Angst irgendwie vor dem, wir hatten noch nie geflogen und so weiter, wie ist das und so. Es ist dann Gott sei Dank nicht abgestürzt, dieses Flugzeug. Aber ich habe da Feuer gefangen und dann damals durfte man bei der Lufthansa, wurde man Junior-Pilot. Da gab es ein kleines Logbuch und dann durfte man damals noch immer ins Cockpit zu den Piloten. Die machten dann so eine Art Stempel rein oder sagten, er ist nach Mallorca geflogen, ja, so und so viele Kilometer. Und wenn das Buch voll war, dann bekamst du so ein Überraschungspaket. Da waren dann irgendwelche Aufkleber und so weiter von der Lufthansa drin. Das fand ich riesig. Und ich mache jetzt, andauernd sage ich jetzt Lufthansa, darf ich wahrscheinlich auch nicht, aber die haben mir einen Wunsch erfüllt, von 2, 3 Jahren durfte ich mal in den Flugsimulator. Du, ich bin ausgeflippt. Das ist für mich toll. Das Größte.
Das heißt, die haben irgendwie über dich erfahren, dass du gerne Pilot geworden wärst und so. Und dann darf man in einen Flugsimulator.
Ich bin die 747 geflogen und den A380, der jetzt schon wieder abgeschafft wird. Das bin ich geflogen. Das war toll. Ich bin über New York geflogen und so weiter. Das war so ein, also ich, das, ja, also von daher wäre ich eigentlich gerne Pilot geworden. Es hat leider, ich sag jetzt mal, in den Naturwissenschaften nicht, hätte es, glaube ich, da wäre es knapp geworden. Ne? Also Mathe, Physik, Chemie war jetzt nicht so meine Abteilung.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, welcher Pilot muss denn heute noch rechnen?
Doch, die müssen doch so Physik und so.
Die gehen doch irgendwo ein, so und so
Aufwinde,
viel
Gepäck
und so viel Aufwind und so, das rechnet doch ein Computer irgendwie.
Das sagst du. Wenn es da oben mal der Computer ausfällt, muss es dann vielleicht händisch machen und da wird es dann schwierig, wenn ich keinen Taschenrechner habe. Ne?
Ja, klar. Aber du kannst immerhin, also ich hätte mich auch gefreut, dich als, ich finde ja bei den Piloten, die könnten immer eine gute Ansage, also du über deine Ansage, die du dann machst, weißt du.
Komm mit den Gästen auf, begrüßt sie an Bord der Boeing 737 auf dem Flug von Frankfurt nach Palma de Mallorca und zur Flugzeugreservierung circa 2 Stunden Betreuung. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich. Wir werden uns gleich nochmal mit den Wetterdaten. Ne, so. Das ist doch immer so geil, wenn die auch immer, ne, die machen doch dann immer so, die halten das Telefon dann immer so komisch, so, ne, wenn sie dann vorne stehen.
Und
dann immer so nasal.
Irrsinnig laut auch immer so, weil man denkt sich so, ich verstehe, dass man 1976 seinen völlig verängstigten Passagieren sagen sollte, wir leben hier vorne, auch wenn die Tür geschlossen ist, es geht uns gut, ich spreche mit ihnen, solange ich mit ihnen spreche, kann nichts passieren. Ich sage ihnen jetzt, was die nächsten Schritte sind und freuen sie sich auf eine schöne Zeit. Inzwischen, wo ja, sage ich mal, Fliegen so ist wie Busfahren, verstehe ich nicht, dass ein Pilot bei einem 50-minütigen Flug eine 12-minütige Ansage in 2 Sprachen machen muss, über Winde, wie viel Grad es wo hat und wie der Flug jetzt voraussichtlich und wie über welche Landebahn man irgendwo gelandet und gestaltet.
Weil die Menschen so wissbegierig sind. Ich freue mich über die Information.
Keine Sau interessiert das. Alle halten sich die Ohren zu. Es ist immer wahnsinnig laut.
Auf welcher Landebahn ich lande, das möchte ich natürlich wissen. Ne? Das ist für mich existenziell.
Ansagentechnisch ist mein absoluter Lieblingsflughafen der mallorquinische, den du ja damals schon kennengelernt hast, bei dem immer gesagt wird, el vuelo, Numero 7, 7, 8, 4. Ah, Manchester. De parte a puerta numero 8. So, und das dann in dieser Computerstimme. Es ist wirklich wunderbar.
Diese Computerstimmen sind doch abgefahren. Ich frage mich manchmal, ob das wirklich ein Computer ist oder ob da nicht doch so eine Dame sitzt und das so vorliest.
Ja, tatsächlich ist es so, dass man manchmal Ansagen von Stewardessen von einem Roboter-Ansage nicht unterscheiden kann, weil es eine derart absurde Betonung und abgehackte, ich weiß nicht, was Satzgliederung ist, dass man sich denkt, das gibt so gar keinen Sinn, wenn man das so vorliest. Aber es stimmt, aber das finde ich schon, weißt du, weil ich dann manchmal so extrapoliere und dann stelle ich mir vor, wie wird das sein in 10 Jahren? Spricht nie mehr jemand normal mit, es sind nur noch dann...
Nur noch Roboter. Aber kannst du mir mal sagen, warum die dann die Stewardess so ganz normal zu dir, wenn sie mit dir redet, redet sie so und wenn sie dann die Durchsage gemacht, dann redet sie plötzlich so nasal und macht dann auf den Flug von Frankfurt nach Palma de Mallorca. Warum verfallen die Menschen dann in so einen komischen, schrecklichen Synchronton oder in sowas Nasales? Das verstehe ich immer gar nicht.
Aber erinnerst du dich noch früher, wenn man manchmal flog mit, ich glaube, Deutsche BA war das oder so, dann haben da so lustige, dann hat der Purser manchmal auf Sächsisch oder auf Österreichisch die Ansage gemacht. Das gibt's alles nicht mehr. Das ist wahrscheinlich aus politisch Korrektheitsgründen
ist
das
nicht
alles nicht mehr möglich.
Nein. Gibt's auch manchmal im Zug, ne? So lustige Zugführer, die dann so lustige Ansagen machen.
Aber ich meine, ich möchte es jetzt auch nicht bei jeder Station, aber manchmal muss ich schon drüber lachen.
Manchmal ist ein bisschen Humor gerade im Zug, kann nicht schaden. Ne? Geht's ja auch hoch her, ne? Ja.
Aber nie ist man sich mit seinen Mitmenschen so nah wie auf einer gemeinsamen Zugreise,
normalerweise,
wo die Klimaanlage entweder ausgefallen ist oder überambitioniert läuft bei 16 Grad.
Und der Speisewagen nichts mehr hat.
Genau, Eier wurden in Leipzig nicht geladen.
Genau, ja. Wir haben auch keinen Kaffee mehr. Die Kaffeemaschine
funktioniert nicht. Die Kühlung ist kaputt, aber meistens ist die Kühlung kaputt, weswegen auch warme Sachen nicht funktionieren, was ich nicht verstehe. Aber ich glaube, das ist alles so anfällig und muss gekühlt werden, bevor es stark erhitzt wird. Die Mischung aus beiden ist fatal natürlich. Aber also selbst ich esse ja zum Beispiel im Bordbistro manchmal bis zu 4 Flammkuchen. Weil die sind so dünn, wie Papier. Und dann habe ich letztens 4 Flammkuchen gegessen und da hat die zu mir gesagt, beim Bezahlen,
geht's noch?
Auf der Rechnung standen 4 Flammkuchen, das ist sicher ein Fehler, ich habe ihn jetzt nur mal 2 berechnet. Also, nee, stimmt leider.
Ist nicht dein Ernst, die habe ich noch nie gegessen da. Ich bin ja dann gerne auch so ein, wenn man so abends zurückfährt im Zug. Und ich muss jetzt sagen, ich habe durch Corona, habe ich komplett umgestellt. Ich fahre jetzt, also ich fliege innerdeutsch nicht mehr.
Ich auch nicht.
Ende aus, vorbei. Oh, das wird es auch nicht mehr geben. Jetzt fahren wir im Zug und abends wird schön die Bulette mit Kartoffelsalat bestellt. Ne? Und dann möchte man Bier und dann heißt es, es gibt kein Bier. Weil es ist Corona und das habe ich dann erfahren, es wird kein Alkohol ausgeschenkt, weil bestimmte Bundesländer im Zuge der Corona-Epidemie Alkohol verboten haben. Ja. Und dann hat die Deutsche Bahn entschieden, es wird jetzt komplett kein Alkohol mehr ausgeschenkt. Ich glaube, es ist jetzt wieder abgeschafft, aber ich war überrascht, ja.
Ja, und vor allem, also aber wo ist dann die Grenze? Aber ich meine, du wirst immer ausfällig, wenn du ein bisschen was trinkst.
Ich habe natürlich den ganzen Zug zusammengebrüllt und habe angeschrien, die Menschen. Was bilde ich euch ein? Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Das ist doch so ein schöner Satz, oder? Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Nein, ich bin da immer sehr, die tun mir oft sehr leid. Ich komme ja auch gerne ins Gespräch mit den Menschen oder höre so ein bisschen rein. Und die Zugführer haben auch an vielen Stellen wenig Spaß. Ne? Das muss man auch mal sagen. Ja. Und müssen da viel aushalten.
Na klar, man kennt es ja an sich selber, dass man ungehalten theoretisch werden könnte, wenn Sachen nicht funktionieren. Und der Erste, den man dann zu fassen kriegt in der schönen blau-bordeauxfarbenen Guido-Maria-Kretschmer-Uniform.
Hat er die gemacht, ja?
Der hat die gemacht, aber ich glaube, der hat sich dann später da wieder ein bisschen rausgezogen, weil es war, glaube ich, qualitativ sind die Knopflöcher so schnell ausgerissen, dass Guido-Maria Kretschmer sich distanziert hat von diesem Projekt.
Aber ist das nicht toll? Die Uniform von Guido-Maria Kretschmer, die Bulette ist nach dem Rezept von Horst Lichter gemacht. Ja. Die Deutsche Bahn ist da einfach ganz nah an uns dran, absolut, an uns Prominenten.
Absolut. Ne?
Schmeckt auch gleich viel besser dann, die Bulette. Weil der Horst kann ja richtig gut kochen. Also das ist. Ne?
Was könnte man denn nach Michael Kessler-Art im Zug, weißt du, was noch geht? Ich finde, bisschen Verbesserungsbedarf gibt es noch in diesem Rollstuhl-Klo da, wo immer die Tür, wo man nie sicher sein kann, ob die Tür wirklich zu bleibt. Und man ist so weit weg vom Klo, dass man, wenn man da sitzt und die Tür sich öffnet.
Das ist sowieso, der Gang aufs Klo im Zug ist immer ein schwerer Gang.
Der Torsten Sträter hat es genannt, den Setzkasten des Grauens, weil er saß da, er saß und ständig öffnete sich so ganz langsam die Tür. Und er konnte nicht reagieren.
Aber das gibt es doch auch oft, öffentliche Toiletten in so Städten, die so automatische Türen haben, ja, und so weiter. Und ja, in Japan gibt es doch jetzt solche Dinger, die...
Da wird das Glas einfach nur milchig.
Mit milchig. Jetzt stell dir mal vor, du sitzt da und es wird wieder klar, während du da sitzt, weil die Zeit abgelaufen ist. Aber du brauchst doch mehr Zeit. Ne? Furchtbar.
Also bevor es jetzt zu tiefenpsychologisch wird, aber dir kann ich es erzählen, wir sind ja unter uns. Ich habe einen wiederkehrenden Angsttraum und das ist der Traum, dass ich auf einer Kloschüssel sitze, vor der ist manchmal noch so eine Western-Tür installiert, die so schwingt, weißt du? Aber nur diese Tür und um mich herum ist nichts, nur diese Tür ist von mir und ich muss da sitzen und ich sage jetzt mal Nummer 2 machen. Und alle gucken zu. Was ist
was war jetzt nochmal Nummer 2?
Hinten.
Hinterausgang. Okay. Und was? Und alle gucken zu?
Ja.
Gott, das ist ja ein schrecklicher Traum.
Und ich finde es nicht geil.
Ich möchte die schöne Anekdote an dieser Stelle erzählen, als ich mit dir zusammen in einer Quizshow war. Ich weiß gar nicht mehr welche, aber war eine von diesen Quizshows, wo man circa 7 Stunden aufzeichnet für 90 Minuten Sendung. Und wir saßen da und du musstest irgendwann Nummer 1 machen. Und du hast den Saal verlassen und deine Tonspur, also dein Mikrofon, für den Laien jetzt mal erklärt, das wird normalerweise abgestellt. Wenn der Prominente das Studio verlässt, dann macht man so einen Regler auf 0, damit man nicht hört, was der tut. Der Tonkollege hinter der Bühne, glaube ich, schlief oder spielte an sich herum, ich weiß es nicht. Er ließ auf jeden Fall diesen Tonknopf von dir auf volle Pulle aufgedreht, sodass du zum Klo gingst, wir mithörten. Und wirklich ungelogen, im Studio hörtest du deine Schritte, du hörtest die Tür und du hörtest ein schönes Plätschern. Was dazu führte, dass große Unruhe im Publikum entstand, großes Gelächter auch. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Pilawa oder sonst was, die saßen da in der Mitte.
Das ist ewig lange her.
Ja, aber ich kann mir das nie vergessen.
Starquiz war das, glaube ich.
Starquiz. Ja. Und in der Mitte, die wussten gar nicht, was los war. Die machten da ihr Quiz und wurden ernste Fragen beantwortet und das ganze Publikum lachte sich kaputt. Und dann kamst du wieder zurück und du hattest natürlich keine Ahnung, was passiert war.
Nee.
Ich habe es dir dann, glaube ich, auch gleich gesagt. Mhm. Und das war eine wunderbare Geschichte. Also die erzähle ich immer gerne in großen Runden auch.
Ja, der Tonkollege ist aber trotzdem beim NDR weiterhin befördert worden und ist jetzt, glaube ich, Unterhaltungschef.
Ja, ganz genau. Das war unglaublich. Man hat es gar nicht gefasst. Man dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und warum hört der das nicht? Aber das war ein schönes Plätschern, Barbara. Wir haben es gerne gehört.
Ja, und so, ich finde, man hört ja auch am Plätschern, ob das jemand, wie frei und locker jemand ist. Und bei mir ist
total,
das wirklich
total
fast zu vergleichen mit einer Kuh, die einfach, weißt du, wo das...
Total.
Und es ist mir auch wichtig, dass man hört, dass es nicht so eine verklemmtes...
Nee, es war ein ganz direkter, kräftiger Strahl. So frei raus, weißt du, so frei. Und ihr habt ja auch nicht diese Prostata-Probleme, ihr Frauen. Da kommt es einfach so raus und es ist fertig. Das war wunderbar.
Ach, du hast doch auch keine Prostata-Probleme.
Nein, noch nicht. Nein. Noch nicht. Nein, nein.
Das kommt dann alles. Aber da reden wir dann in Ruhe nochmal. Da machen wir mal eine ganze
Sendung. Da
reden
wir dann in 3 Tagen nochmal drüber.
So, pass auf, wir spielen jetzt ein Spiel.
Ja.
Die Redaktion denkt sich immer customized für den jeweiligen Gast etwas aus und heute ist es eben ganz speziell für dich ein Spiel. Ich weiß auch nicht, worum es geht. Hallo Michael, liebe Barbara, heute wird sich nur einer von euch beiden die Krone holen können bei unserem Spiel. Was sollen denn die Nachbarn denken? Du, lieber Michael, sollst eigenen Angaben nach ein richtig schöner Spießer sein. Aber bist du noch spießiger als Barbara? Wir suchen heute den Superspießer. Geht gemeinsam die Aussagen auf Barbaras Zettel durch. Stimmt es auf euch zu? Gibt es einen Punkt? Am Ende wird derjenige von euch Superspießer, der mehr Punkte hat. Ach, das ist ja toll.
Oh, okay. Bist du auch so spießig? Das muss ich jetzt nur noch mal kurz... Also du hast das
ich wusste, auch. Ich glaube, ich bin nicht so spießig. Aber
Wie ich?
Du hast einen Milchaufschäumer, ist der erste Satz. Und da muss ich leider sagen, ja, habe ich.
Wurde mir geschenkt. Ich hatte einen, aber wir haben jetzt eine Kaffeemaschine, also die berühmte Brühgruppe, also so was Italienisches. Und da ist der natürlich auch mit dran, so ein Schäumer.
Also wir sind beide. Okay, also
beide.
Ich brauche ein Stück.
Ja, 1:1.
Ich
schreib hier mit.
Ich habe einen Assistenten, der schreibt mit, der macht die Striche, du musst dich nicht verrückt machen, Michael.
Dankeschön.
Du machst nur Urlaub in Ländern, in denen du die Sprache verstehst.
Nein.
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 Du findest nicht nur deinen Morgenkaffee wichtig, sondern auch die dazugehörige Tasse.
Also aus welcher Tasse ich sie trinke?
Ja.
Ja.
Ich will einen Henkel und ich will einen großen Becher. Ich will nicht so eine kleine Tasse, ich will keine Untertasse und ich will auf keinen Fall so einen Becher, wo kein Henkel dran ist.
Ja, das möchte ich auch. Ich möchte auch den Henkel und ich möchte sie bitte vorgeheizt. Die muss heiß sein. Ja, der heiße Kaffee muss in die heiße Tasse.
Mach ihm zwei Striche an der Stelle.
Genau.
Wie heizst du die vor, indem du vorher heißes Wasser reinmachst?
Das kannst du machen, aber sie liegt bei mir auf der Brühgruppenmaschine oben drauf. Da wird sie schon vorgeheizt. Das ist ganz wichtig. Der Kaffee muss in eine heiße Tasse. Ja, Barbara, wie alt bist du jetzt? 73. Das ist jetzt, so spät kommt jetzt diese Erkenntnis für dich.
Ja, ich weiß.
Das ist ja ein Drama. Das musst du doch schon seit Jahren wissen.
Wo könnte ich sein, Gott, wenn ich das vorher gewusst hätte? Weißt du, was
in Italien?
Ja, mit einem Italiener verheiratet.
So. Die hätte dir das
ich längst. Ich wäre besser. Die Frau an der Seite von Giovanni Zarella.
Und würdest jetzt mit ihm co-moderieren, seine neue große Schlagershow im ZDF. Da sehe ich dich. Nicht bei Verstehen Sie Spaß. Also das ist wirklich, das war die größte Fehlentscheidung deines Lebens. Diese Schlagersendung, da sehe ich dich so richtig schön. Die neue Carmen Nebel des ZDF. Verdammt
Kannst du
mal.
Eigentlich singen?
Natürlich kann ich singen. Wann singen wir mal ein Duett?
Ja, jederzeit, ehrlich
ja,
gesagt.
Ja, also bitte. Ich singe sofort
weißt
mit
du, was
dir, bei Giovanni Zarella.
I was lost, I was blind, till I found you. Couldn't see, couldn't find someone.
Ach, du bist auch so ein Musical, ich sehe dich im Musical. Großes, ja. Komm, lass uns ein Musical machen. Beauty and the Beast oder sowas.
Zu mir hat mal jemand gesagt, du hast ja eine richtige Musical-Stimme. Dann habe ich gesagt, aber Musical ist doch scheiße. Dann hat er gesagt, ja.
Das stimmt aber so nicht. Das kann man so nicht sagen. Das kann man so nicht generalisieren. Es gibt tolle Musicals und der Deutsche hat so ein Problem mit Musicals, weil er dann so sagt, das ist so kitschig,
Müssen die englische und die amerikanische Kultur da verstehen.
Ja, und man muss sich auch mal fallen lassen und sich da reinbegeben und sagen, ich nehme es jetzt einfach mal an und ich weine mit und ich leide mit und ich freue mich. Es kann ganz toll sein.
Starlight Express.
Yes, Starlight Express. Und da musst du dann natürlich diesen amerikanischen Akzent dieser Sänger, das sind ja alles Amerikaner.
Wo bist
jetzt?
Du?
Ich brauche dich.
Und die den ganzen
du?
Abend über Nick verstehen, worum es geht, weil sie nur lautmalerisch hat ihnen der Coach aufgeschrieben.
Und du weißt, ich war ja in Bochum auf der Schauspielschule, unser Sprachlehrer hat diese Sänger damals auch gecoacht und hat ihn versucht, den amerikanischen Akzent abzutrainieren. Es hat nicht so wirklich funktioniert, egal. Aber wir haben jetzt für das Musical eine Bresche geschlagen. Lass uns Musical machen.
Das stimmt und ehrlich gesagt, weißt du, was ich so... Sowas wie, ich war noch niemals in New York. Sowas würde mir gefallen. Also so,
Ach so. Ja, ich bin mehr so bei West Side Story. Weißt du, so richtig Musical, so richtig schön, so richtig tolles. So.
Groß.
Ja.
Okay.
Groß.
Wir müssen ja auch nicht alles zusammen machen. Jetzt reicht ja. Jetzt machen wir mal ein Interview und müssen ja nicht gleich ein Musical.
Nächste Frage jetzt.
So,
komm.
Jetzt pass auf. Du hast immer einen Einkaufsbeutel dabei. Ja.
Nein. Also im Auto ist einer, aber ich bin auch oft so einer, der dann das alles auf der Hand trägt. Ganz schlimm, dann fällt alles runter auf dem Weg zum Auto.
Das ist lustig.
Oder
zum
Fahrrad.
Weil man sich nicht mehr traut, eine Tüte natürlich will man ja auch nicht.
Nein,
und Plastik
mache ich auch nicht.
Ist ja schlimm, aber Holz ist, also Papiertüten sind ja genauso schlimm, weißt du?
Ja, deswegen tragen.
Ja.
Und dann alles so, weißt du, so Türmen, dass man hofft, es hält, aber es hält meistens
nicht.
Nein,
natürlich. Und ich habe auch schon mal einen Mann gebeten, den Schlüssel aus meiner Hosentasche zu holen, damit er mir das Auto öffnet. Es ging heute gar nicht mehr.
Das ist bestimmt 15 Jahre her, oder?
Ja, klar. Da hattet ihr auch noch Lust, den zu suchen. Das wäre heute schwierig. Jetzt greifen Sie doch mal bei Herz in meine Hosentasche. Nein. Das finde ich eklig, meine ich. So, du gehst zu Konzerten mit Ohrenstöpseln.
Inzwischen ja. Weil ich hatte mal so einen Tinnitus deswegen bin ich mit der Lautstärke auf dem linken Ohr, habe ich es nicht mehr so. Das würde ich mir heute machen, aber ich gehe überhaupt nicht auf Konzerte. Weil ich ein Spießer bin. Ich höre mir lieber die CD an zu Hause.
Ich auch. Du hast selbst tönende Brillengläser?
Nein, aber ich trage auch nur eine Lesebrille, da brauchst du das nicht.
Stimmt. Du hast einen Schuhlöffel?
Nein.
Du kannst bei Veranstaltungen richtig im Takt mitklatschen?
Können ja, wollen nein.
Nein, oder? Aber ich übrigens bin bei allem gleich wie ihr, genauso wie ihr. Aber es ist sehr lustig, wenn ich manchmal, wenn wir auftreten mit meiner Band irgendwo, dann sagt immer mein Bassist zu mir, heute ist wieder viel 1 und 3, weil das die Leute sind, die auf 1 und 3 klatschen. Hm.
Oh,
heute ist wieder 1 und 3. 1 und 2.
Aber schön sind doch die Leute, die den Takt nie irgendwie mitkriegen und dann immer gegen den Takt klatschen und daneben klatschen. Das ist lustig.
Ja, es gibt viel, viel Schlimmes. So, du hast einen Tischstaubsauger.
Nein.
Ich auch nicht, aber ist gar nicht so schlecht.
Stimmt.
Du hast einen Gartenzwerg?
Nein. Was sind das für Fragen?
Du gibst nur Trinkgeld, wenn der Kellner freundlich war?
Nein.
Du wäschst Joghurtbecher aus.
Das Komische ist, dass du jetzt die ganze Zeit nicht antwortest und hinterher immer sagst, ich mach's genauso wie er. Das geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Du machst doch viel Quizshow. Wo ist denn jetzt das Notariat, der Justiziar? Wo ist denn jetzt, also Kinder, ja, so geht das
der
nicht.
Der Spießer muss jetzt kommen, der nie einmal sagt, und der nur sagt, so Herr Dr. Albers, Sie sind ja heute unser Notar. Und der sagt dann nur, ja, alles gut. So. Also, und dann nochmal, du machst Psst im Kino.
Oh ja, doch. Das mache ich inzwischen aber auch so im Theater. Also, weil ne, es gibt ja so Leute, die dann, das Licht wird dunkel. Da ist für mich schon Schweigen angesagt, um in diese Konzentration zu kommen und zu sagen, so jetzt geht da was los. Und dann wird gequatscht. Und ich war mal und dann wird noch Handy. Und ich war mal im Kino, da saßen so Leute vor mir, wo die immer so das erklärt hat. Ach, jetzt nimmt er das Glas. Ach, jetzt setzt er sich hin. Ach, das gibt's ja nicht. Ach, jetzt steht er auf. Ach, jetzt geht er darüber. Ey, ich habe gedacht, bist du wahnsinnig? Das siehst du doch. Das musst du doch hier neben deinem Nebenan nicht die ganze Zeit erklären. Und das hasse ich. Da ist Ruhe. Auch im Theater, da gibt's kein Handy. Da wird ja telefoniert inzwischen. Da klingelt das, da gehen die ran und sagen, du, ja, ich bin gerade im Othello. Ja, nee, ich kann jetzt nicht. Aber alles Ganze, 1000 Menschen hören das. Da gibt es ja sogar Schauspieler, die inzwischen dann unterbrechen und so warten, bis da fertig ist.
Lars Eidinger geht dann auf die Leute zu und
schlägt sie.
Schlägt sie zurecht. Nee, aber weißt du, was ich glaube? Dass wir auch, also das merke ich bei mir, ich bin ein wahnsinnig empathisches Publikum, weil ich natürlich genau weiß, wie es ist, da vorne zu stehen.
Ja.
Und ich bin das netteste Publikum, was man haben kann. Und du mit Sicherheit auch. Ich habe so einen Respekt vor den Leuten auf der Bühne.
Genau, Respekt ist das Wort.
Egal, wie die sich da abmühen und wenn die den letzten Scheiß erzählen, ich bleibe da dran, ich lächle, ich versuche mit Augenkontakt zu unterstützen.
Die Bühne
immer eine Pflicht so.
Die Bühne, das klingt jetzt vielleicht für Außenstehende ein bisschen doof, aber die Bühne ist heilig. Und ich weiß noch, ich war mal in einem Theaterstück auch, das war dann in so einem Studio, also so modern, und die Bühne war aber auf dem Boden, es war keine extra Bühne, und die Zuschauer saßen so drumherum. Und das war so ganz klar abgezirkelt, das ist die Bühne. Und dann gab es so Leute, die dann da reinkommen in den Saal, dann latschen die so quer über diese Bühne, um ihren Platz zu suchen. Mhm. Und da kam auch der Regisseur damals und hat gesagt, entschuldigen Sie, das ist eine Bühne und da laufen Sie bitte nicht drüber, sondern Sie laufen außen rum und suchen sich Ihren Platz. Und ich fand das richtig, weil diesen Respekt muss man haben. Aber der geht ja immer mehr flöten. Der geht ja immer mehr. Das ist schlimm, aber das ist schade. Irgendwo muss man doch noch den Respekt haben vor etwas oder vor einer Leistung, die da auch erbracht wird und so. Ne? Aber gut.
Ja, sehe ich genau.
Vielleicht ändern sich die Zeiten auch, ich weiß es nicht.
Du hast eine TV-Zeitschrift, wäre meine
Nein, Frage. Hatte ich übrigens, doch, hatte ich früher. Ganz mal früher, ja, aber ich bin nicht Bastian Pastewka. Doch, teilweise. Dann hatten wir hatten immer Sternbunte für Sie, Brigitte, hat meine Mutter immer gekauft. Und im Stern war dann immer die TV-Beilage dabei. Und ganz früher hatten wir auch teilweise die Hör zu, ja.
War man immer entweder Hör zu oder Gong. Eins von beiden
hatte
man immer. Ja, wir hatten auch die Hör zu. Hast du bei der Aktion auch bei der Hör zu Werbung mit einer, der Hör zu Hause hat?
Nein.
Bist du da nicht auch auf
dem
Stuhl?
Ich bin nie gefragt worden.
Das ist
bin halt nicht wahrscheinlich wichtig genug.
Aber es ist ganz wurscht, weil es machen ganz viele andere auch, mit, die so ähnlich aussehen wie wir. Also ich meine, weißt du, da sitzen
sie alle
so traurig auf dem Stuhl und gucken so, als wäre was Schlimmes passiert.
Ja.
Weißt du, und dann so, dann glauben die, dass du da auch mitgemacht
hast. Und nichts gegen die hört zu, ne? Also ich war ja Goldene Kamera und so weiter, war ich ja auch in der Jury und so, das ist ja auch alles hört zu. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, Fernsehzeitung, das ist für mich dann doch so ein bisschen antiquarisch, möchte ich sagen.
Das stimmt. Aber, also meine Eltern, die sagen immer noch, ich habe gelesen in der Zeitung, da kommt der so und so irgendwie zu euch in die Sendung. Und
streichen noch an, da kommt die Babsi um 22.30 Uhr, Kreuzchen oder mit so einem Edding, mit so einem Highlighter, so gelb.
Nee, also meine Eltern nicht mehr. Am Anfang vielleicht und dann haben die aber irgendwann, hat meine Mutter den wunderbaren und völlig wahren Satz gesagt, weißt du Barbara, am Ende ist es ja dann doch immer das Gleiche.
Großer. Ist auch deine Mutter deine größte Kritikerin?
Nein, nicht größte Kritikerin kann man immer. Meine Eltern sind für mich das bundesdeutsche Normal. Also wenn meine Mutter und mein Vater nach einer Sendung zu mir sagen, das hat uns richtig gut gefallen, dann weiß ich, dass am nächsten Tag die Quote gut sein wird. Und wenn meine Eltern sagen, wir fanden es ein bisschen laut oder mühsam oder wild oder anstrengend oder so, dann weiß ich es. Und wenn meine Mutter zu mir sagt, das Kleid hat dich ein bisschen dick gemacht. So.
Okay.
Aber sagt sie gar nicht, das sagt sie jetzt nicht doof oder so, sondern sagt einfach nur, ja, war jetzt nicht so. Aber ich meine, bei der Masse der Kleider, die ich immer so anhabe, dann ist natürlich auch mal was dazwischen, was, wo man so. Und dann sagt sie das auch. Und dann ist das auch meistens das, was einem dann sonst so wiedergespiegelt wird. So, so sag mal, das Kleid, wer bestimmt denn, was du anziehen musst?
Oh, Achtung. Die Leute zu mir. Ja. Ja, für meine Eltern war das schlimm, dieser Wechsel vom Theater dann ins Fernsehen. Da war erstmal so,
Abstieg.
Wärst du denn nicht besser am Theater geblieben? Ne? Weil das ist natürlich Kultur, das ist die hehre Kunst. Und dann war natürlich so Switch Reloaded, war natürlich, das fanden wir jetzt gar nicht lustig. Ne? Und dass du da den Hitler machst und so weiter, das war alles so, also lustig finden wir das nicht. So Kessler ist, das war dann natürlich wieder, das fanden sie dann wieder ganz großartig. Aber klar, da gibt es große Schwankungen und das war für mich aber auch immer so, das merkte ich auch immer so, ja, genau, Volkes Stimme.
Ich meine, ja, und letztendlich ist es aber auch so, dass du, ich stelle mir das auch vor, als Blick auf deine Kinder, du willst natürlich, dass die auch keinen Schaden nehmen und dann, wenn jetzt einer, sag ich mal, Hitler spielt oder irgendwas sich mit einer Rolle total aus dem Fenster lehnt, dann willst du natürlich auch nicht, dass die irgendwie da Schaden nehmen oder so. Meine Mutter meine Mutter war mal mit bei Harald Schmidt und dann hat sie zu ihm gesagt, ja, also ich leide schon manchmal ein bisschen drunter, was die Barbara alles so erzählt. Und dann meinte Harald Schmidt, was meinst du denn, was meine Eltern, die sind bis heute haben sie sich da nicht dran gewöhnt und so, ja, okay, gut.
Ja.
Also das ist, glaube ich, aber jetzt ist das alles ganz, ganz normal, weil sie jetzt auch, glaube ich, und deine wahrscheinlich, also dann irgendwann ist man ja auch beruhigt, dass das Kind in die richtige Richtung geht.
Genau.
Ne? Der Junge. Ja. Du kriegst mal noch die Kurve, Michael.
Ich sitze auch nochmal im Hör zu auf diesem Foto. Ich schaffe das noch. Ich drück mir die Daumen.
Du bist doch totaler The Crown-Gucker. Welche Rolle würdest du gerne spielen, wenn du dir eine aussuchen dürftest?
Die Queen.
Blöde Frage, Entschuldigung.
Blöde Frage. Was ist das für eine Frage? Und du weißt ja, ich arbeite viel mit Masken und so. Wobei, das darf man ja heute. Ich dürfte ja jetzt gar keine Frau mehr spielen. Bei Kessler ist, war ich ja auch Stefanie Hertel, Michaela Schaffrath und Dunja Hayali. Wahrscheinlich dürfte ich das heute nicht mehr. Ich würde einen Shitstorm wahrscheinlich auslösen, weil ich eine Frau spiele. Wobei das ja sehr seriös war. Aber nein, es ist, glaube ich, heute alles nicht mehr möglich. Aber The Crown ist doch eine tolle, tolle Serie für mich, weil es eben ein bisschen der Blick hinter die Kulissen ist. Klar, der mag jetzt wahr sein und an manchen Stellen nicht so wahr. Aber da das einen Bezug hat zur Realität, hat das für mich als Serie nochmal eine ganz andere Wirkung als eine rein fiktionale Serie, die komplett erfunden ist.
Ja, und weil es ja auch so nachgestellt ist, dass man tatsächlich... Also man kennt ja diese Bilder auch. Es ist ja, sind ja teilweise dann, wenn es in die neuere Zeit auch so geht, dann sieht man ja wirklich diese Bilder auch so vor sich, wie die da aussehen.
Ja. Und aber tolle Schauspieler, ganz toll gemacht, hochwertig gemacht. Und jetzt auch gerade, ich meine, die letzte Staffel mit Lady Diana, das ist schon diesen Einblick, den man da nochmal bekommt, das war mir auch nicht so bewusst.
Mir auch nicht. Ich habe die Doku über sie auch gesehen, also wo sie, weil es geht, dieses Interview gibt, wo man ihre Stimme hört, wie sie erzählt, dass sie in der Nacht vor ihrer Hochzeit hat sie sich nur übergeben, hat nur geheult. Sie war, und dann am nächsten Tag haben eine Milliarde Menschen zugeguckt, wie diese arme Frau geheiratet hat. Ja. Also sie waren überhaupt nicht glücklich. Und ich meine, stell dir mal vor, es ist ja schon schlimm zu heiraten, wenn du irgendwie jemanden heiraten musst und nur die Schwiegereltern sind dabei und du fühlst dich nicht so richtig. Aber ich meine, da hat die ganze Welt hat auf sie geguckt und sie wollte das eigentlich nicht mehr oder sie wusste, es ist falsch oder er will sie nicht oder...
Ja, dramatisch.
Aber ich bin also retrospektiv ziemlich verknallt in Prinz Charles.
Ach, also den Schauspieler jetzt aus The Crown oder den Echten?
In den Echten. Der hat so eine tolle Stimme.
Ja, das stimmt.
Oh der Gott, hat der eine sexy Stimme.
Aber er kommt jetzt in der Serie ja nicht so gut weg. Ja. Hat das dein Bild nicht getrübt? Oder sagst du, das ist ja rein erfunden, der ist in Wahrheit ganz anders?
Nee, also dass ob der jetzt immer nett war, so weiß ich nicht. Aber ich finde den jetzt, der war ja früher immer so, den hat man da gab es doch so Spitting Image, da hat man immer über den gelacht, weil der immer mit seinen Ohren und allem. Aber jetzt finde ich den rückblickend, finde ich den eigentlich ganz cool. So 80er-Jahres-Style, das war schon irgendwie ganz gut, aber...
Du stehst auf Segelohren.
ich versuche breit aufgestellt zu sein, sagen wir es mal so.
Ist ja auch breit, sehr breit. Also, er ist sehr breit. Er ist sehr mit seinen Ohren aufgestellt.
Ich finde, ehrlich, aufgestellte Ohren, genau. Ich finde, man muss jedem eine Chance geben. Und wenn jemand gerade, sage ich jetzt mal, wenn es da gesichtsmäßig nicht so gut läuft, ja, dann versucht er sich natürlich aber auch in anderen Situationen so zu verhalten, um diese Dinge wieder gut zu machen. Und das,
ja, das kenne ich ja auch mit meiner Nase. Also da frag mich mal. Das ist also natürlich auch. Ne?
Das hier ist ja auch, du ja an auch anderer sehr Stelle aufgestellt. Alles rein. Weißt du? Also, dass man einfach so sagt, okay, die Nase, das muss ich irgendwo anders. So, pass mal auf, bevor wir uns verlabern. Wir haben eine Auflösung. Michael hat gewonnen, steht hier.
Wie, was heißt das? Ich bin jetzt spießiger als...
Ist er spießiger als ich? Das kann gar nicht sein. Nein.
Das kann doch nicht sein, das glaube ich nicht.
Nee, also das akzeptieren wir nicht, das Ergebnis. Nee,
das akzeptieren wir nicht, das feinde ich an.
Ich bin der Chef, das heißt ja die Barbara Schöneberger Show hier und so. Ich kann ja machen, was ich will. Du bist kein...
Da muss ich jetzt nicht den Rechtsanwalt einschalten.
Ach, nein, naja, wobei, gut, sicher ist sicher. Kannst schon mal ein Schreiben schicken. Aber bevor du den Anwalt bemühst, wirst du noch in deinen Garten gehen. Hast du einen Garten? Weil ich habe gelesen, du bist so begeisterter Gartenarbeiter. Ich ja auch.
Total.
Wie muss ich mir deinen Garten vorstellen? Das ist, lass mich
spießig.
Nein, aber komm, spießig. Du hast keinen japanischen Steingarten.
Nein, bist du wahnsinnig.
Wo man mit so einem Rechen so Achter rein in den Sand so rein.
Nein, bloß nicht. Nein. Das ist ein gewachsener Garten, ne, das Haus ist aus den 60er Jahren, also seit den 60er Jahren gewachsener Garten und lustigerweise so angelegt, dass er relativ pflegeleicht ist. Ja, das ist ganz gut. Das ist sehr raffiniert von den Vorbesitzern gemacht. Und es ist für mich die pure Entspannung und die pure... Ja, ich komme nach Hause oder auch morgens, ich gehe erstmal rein in den Garten, gucke und dieses Beobachten und dieses Pflegen und da was abschneiden und da was rauszupfen, das ist das Beste, Leute, was ihr machen könnt. Wirklich. Das kann ich jedem nur empfehlen.
Und das kannst du ja auch auf deinem Balkon machen, weil da kannst du ja auch irgendwie... Bei mir, mit Tasse Kaffee, dann gehe ich raus und dann jetzt morgens ist es schon so, weißt du, wenn die Luft schon so frisch ist und so und dann, ich habe auch immer so, ich habe so eine kleine Gartenschere, die ist so klein und dann...
Da wird was gezupft, ne? Und dann muss man wieder das Internet bemühen, dann hat man so einen Schädling.
Ich habe ganz viele Schädlinge. Nicht, ne?
Ich auch.
Oh Gott, was ich alles habe. Ich habe Rost.
Ich auch.
Ich habe kein Mehltau, die ist aber ganz viel Rost.
Oh, Mehltau doch.
Und ich habe eine Birne, die hat jedes Mal irgendwie 30 Früchte und nach drei Wochen es fällt alles runter. Ich weiß nicht.
Ist das nicht Wahnsinn? Und man verzweifelt daran und man will ja jetzt auch nicht alles voller Gift spritzen, sondern man versucht es ja auch anders zu lösen. Abschneiden, ne? Abschneiden, wegrächen, die kranken Blätter, wegrächen, rächen, rächen, weg, dass sie bloß nicht die Krankheit über das Erdreich wieder an die Pflanze weitergeben, nach oben und so weiter. Was ich da mir, also, aber es ist toll, es ist eine so tolle, entspannende Arbeit. Und wie gesagt, das kann man auch auf dem Balkon tun oder von mir aus auch mit Zimmerpflanzen, mit dem Gummibaum zu Hause. In der Wohnung geht das auch und es tut der Seele gut.
Hast du schon mal Kompost gemacht?
Nee, das habe ich nicht gemacht, weil wir haben hier ein Mäuse und Ratten, Köln.
Situation.
Mäuse und Ratten, we have a situation. Und von daher, das zieht die ja dann auch ein bisschen an, deswegen verzichten wir.
Also ich habe jetzt so eine, aber ich habe es auch noch nicht gemacht, ehrlich gesagt. Und ich muss auch sagen, mir graust es auch ein bisschen davor. Also
es riecht so.
Nee, das ist... ist ganz weit, also ist ganz weit weg vom Haus, weil es ist ganz weit hinten. Ist ganz, also
100.000 Quadratmeter,
Hektar. Du guckst da ganz hinten und wenn du da ganz hinten, da siehst du so einen Arsch. So, nee, aber ich habe ja auch Hühner, die kriegen ja schon mal eine ganze Menge. Dann habe ich Hasen, die kriegen auch was. Und was dann noch übrig bleibt an, sag ich jetzt mal, Melonenschale, Ding, alles Mögliche, das kommt da, man darf ja keine Essensreste. Aber jetzt die Vorstellung, ich weiß gar nicht genau, man muss ja diese grüne Tonne dann hoch oder man muss das da so innen so umwühlen. Ich weiß nicht, ob ich das mache.
Ist das kompliziert mit den Hühnern? Das würde ich gerne wissen.
Ich habe jetzt wieder 4 Hühner genommen von der Aktion Rettet das Huhn. Die werden aus Legebatterien rausgenommen nach 18 Monaten. Und die sind wie kleine Kinder. Die kommen zu einem, die springen auf einen drauf und dann die eine heißt Hilde, die hat noch gar keine Federn am Hals, die ist noch ganz und unten am Bauch keine Federn. Aber das wächst alles wieder. Und die machen jetzt immer ihr Bad im Sand und so und können es gar nicht fassen, in der Freiheit zu sein, liegen abends in der Sonne und so. Und es ist wahnsinnig süß. Also wenn du die Möglichkeit dazu hast, mach es auf jeden Fall.
Muss man da den Nachbarn fragen? Muss man da Genehmigungen
bekommen?
Also
wir haben ja einen Hahn und der ist ja klein geschenkt worden, als wir noch nicht wussten, dass es ein Hahn war. Und jetzt ist er hier halt ein Hahn. Also ich würde mir keinen Hahn anschaffen, aus meiner Erfahrung. Aber die Hühner...
wenn man schlafen möchte, nicht.
Die Hühner, ich meine, die machen halt
auch mal... Und wie oft legen die ein Ei dann? Die machen jetzt wahrscheinlich erstmal langsam, ne?
Unsere müssen wissen ja, es herrscht ja null Druck. Ja? Also genau. Es ist jetzt nicht so, dass ich morgens da reingehe, wo ich sage manchmal, es ist ein Geben und Nehmen, Freunde. Schon, aber jetzt nicht, dass ich richtig Druck mache. Aber Nein. Die legen schon fast jeden Tag halt jeden Ei. Und ich habe 10 Warte. Hühner und ich habe da baue mir da ein kleines Standbein auf, gerade als Eierverkäuferin.
Das ist ja nicht zu fassen. Mhm. Ja, weil es gibt wohl eine Studie auch darüber, dass es total gut ist für den Mensch, wenn ihn Hühner umgeben, habe ich letztens gehört.
Ja.
Das fand ich total spannend. Also so wie der Hund ja auch sehr positiv auf die Menschen wirkt, so ist das wohl mit Hühnern auch.
Ich glaube das sofort. Und die haben ein so süßes soziales Wesen und so einen Umgang miteinander und die haben einen richtigen Charakter. Also die haben uns, als diese Hühner jetzt ankamen, diese 4 neuen aus dieser Legebatterie, da wurde dann von so Pflegeeltern, die waren noch 2 Wochen in Pflege bei anderen Pflegeeltern und die haben uns dann richtig so eine Charakterisierung geschrieben. Bonnie ist sehr schüchtern, aber ist selbstbewusst und zutrauliche Ding. Und das stimmt.
Wie süß.
Ja.
Wie toll.
Die sind unterschiedlich. Manche sind ganz scheu, manche sind total frech, manche sind wahnsinnig bossy, manche sind schön, die laufen dann immer noch abends länger draußen rum. Wir hatten 2 so Russinnen, das hießen Pawlowskaja-Hühner. Die sind immer abends, wenn die anderen schon drin waren, sind die nochmal draußen so rum und haben nochmal, als wollten sie so sagen, komm jetzt, wir haben nochmal die hohen Stiefel an und gehen nochmal kurz.
Wir gehen nochmal die Promenade auf.
Wir gehen nochmal die Promenade. Und dann kam der Fuchs und klick.
Oh nein.
Wahnsinn, da gut. Ja.
Oh Gott.
Ja, weil sie nicht ins Haus gegangen sind abends, standen vor der Tür rum.
Dumme Hühner.
Ja. Aber ich empfehle es dir sehr. Mach es bitte.
Ja, okay. Ich denke darüber nach. Ja.
Du hast auch einen Hund aus Griechenland geholt, oder?
Ja, genau. Genau. Oh, unser Hund kommt von der Insel Samos. Oh. Der Gustav, der liegt jetzt da hinten auch.
Typischer Grieche.
Typischer Grieche. Viel Tzatziki, viel Sertaki tanzen wir zusammen. Und der ist, ja, genau, der kommt. Den haben wir jetzt schon über 7 Jahre, fast 8 Jahre. Ja.
Ach, toll. Telefonierst du mit Bastian Pastewka manchmal? Oder seht ihr euch? Trefft ihr euch? Nee.
Selten. Aber wir bleiben immer vor allen Dingen über SMS in Kontakt. Er schreibt ja, der hat ja diese komischen Daumen. Also der schreibt ja SMS eine Romane innerhalb von weniger Sekunden. Ich bin ja so ein SMS-Hasser. Mhm. Ich schreibe dann immer zurück, ja.
Vielleicht.
Nein. Und dann denken die Leute immer, der Michael ist irgendwie komisch, der mag mich nicht. Und dann sage ich immer, nee, ich habe einfach keinen Bock, diese SMS, ich kann das nicht.
Du musst das diktieren, da gibt es doch eine Diktierfunktion.
Nein, das mache ich nicht. Dann hören doch alle mit. Die Chinesen und so weiter, die hören doch dann alle mit. Nein. Nee, das mache ich nicht. Dieses Sprachding, das so eine Box kommt mir auch nicht ins Haus. Das, nee. Das muss ich sagen. Aber klar, also er schickt mir dann immer lustige Links von irgendwelchen YouTube-Videos oder Serien, ja, oder was ich gucken soll und so, da absolut.
Ach, das ist toll. Ja, also ich wäre auch gerne mit Pawelka irgendwie in Kontakt, ehrlich gesagt.
Also, ja, ich kann da ja mal gucken, ob ich da was drehen kann.
Ich glaube, ich habe sogar seine Nummer.
Ach, guck mal. Schreib ihm doch mal.
Muss ich jetzt gleich mal gucken. Tatsächlich. Ja. So, was ist die wichtigste Nummer in deinem Handy, habe ich letztens jemanden gefragt. Und das war ganz lustig. Haben wir beide so überlegt nach Prominenten und so. Und dann ist mir eingefallen, weißt du, was meine wichtigste Nummer im Telefon ist? Ich kenne jemanden beim Bürgeramt Berlin. Nee, und jetzt meine ich im Ernst. Das ist die wichtigste Nummer, die ich habe.
Ja,
Ausweisverlängerung.
Ja.
Ich muss irgendwie mich ummelden. Ich muss irgendwas, keine Ahnung. Mhm. Bürgeramt Berlin, versuch's mal. Vielen Dank. Kannst du dir 3 Wochen frei nehmen?
Das soll so kompliziert sein in Berlin.
Ja, klar.
Das ist die digitalisierte Verwaltung, ne?
Ja, wir haben voll umgestellt. Wir sind
total. Vor allem durch Corona, das hat das nochmal total beschleunigt. Ne? Wahnsinn, das geht jetzt alles ruckzuck.
Ruckzuck.
Mein Gott, das habe ich letztens schon gehört, dass das da so problematisch ist.
Total schlimm.
Eieiei, das tut mir leid. Zieh doch einfach um. Zieh um. Komm nach Köln oder komm zu mir, bring deine Hühner mit. Fertig.
Ja, das mache ich vielleicht auch. Mal gucken.
Bitte.
Also verstehen Sie Spaß? Wir wissen noch nicht. Vielleicht machen wir es in Köln. Dann könnte ich bei dir wohnen.
Ja, kannst du machen. Aber bring einen Huhn damit, damit wir wenigstens ein Ei haben am Morgen.
Nee, ja klar. Ja, das mache ich. Ne? Nee, also ein paar brauchen wir schon aus dem Ei alleine. Kannst du nicht. Aber als das erste Ei, als wir das hatten, das war wie so ein, da haben wir einen richtigen Tanz in der Küche aufgeführt. Und dann haben wir das in die Pfanne geschlagen. Und dann musste es auch, es musste dann mein Mann in die Pfanne schlagen, weil bei mir neigen die Eier kaputt. Ich mache die manchmal kaputt, weil ich zu impulsiv das mache. Und dann musste der extra runterkommen und musste das Ei in die Pfanne schlagen, dass wir es als Ganzes begucken können. Und es war wunderschön.
Da wäre ich gerne dabei gewesen. Da wäre ich gerne Mäuschen gewesen, wie man sagt.
Ich habe ein Foto davon gemacht, kann ich dir zukommen lassen.
Oh ja.
Mein lieber Michael,
meine liebe Barbara,
wunderschön mit dir.
Ja, mit dir auch.
Wirklich. Ich liebe dich und alles, was du tust.
Ich dich auch.
Und es war erwartet lustig, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank.
Mit dir leider nicht, aber gut. Ich habe nichts anderes erwartet.
Die Professionalität muss man dann einfach nach vorn stellen und dann läuft's auch so.
Ich liebe dich.
Tschüss.
Mach weiter so.
Tschüss.
Tschüss.
Ach, wie schön. Ich liebe es. Da konnte man auch einfach nur so, ne, man braucht ihn nur anstoßen.
Ja, ja,
die Geschichte.
Der ist toll, der weiß, wie Unterhaltung geht. Und
ganz genau.
Super Typ.
Und ich hätte gar nicht gedacht, ich dachte immer, man muss den sehen in seinen Rollen, und damit sich die Komik so entwickelt. Aber gar nicht. Es gibt eben doch, das ist, finde ich, das, was wir so ein bisschen hier lernen, Clemens, oder sehr viele spannende Menschen hier, mit denen wir zu tun haben.
Ja. Okay, wenn du das so. Also, das wussten wir doch schon vorher, dass die spannend sind.
Ja, aber ich finde, es gibt so viele. Also wirklich, der Deutsche ist spannender, als man so gemeinhin denkt, vielleicht.
Das stimmt. Und natürlich einfach, dass du wirklich immer eine Stunde Zeit nimmst.
Ja.
Da kommt halt auch ein bisschen mehr als das übliche Pärzeug irgendwann, ne?
Ja.
Das finde ich, macht unser Format
so schön.
Und das
gibt's halt nur hier.
Ja.
Ich glaube, es gibt sonst überhaupt gar keinen anderen, der einstündige Interviews.
Ich glaube, es gibt Podcast,
wo Promis
mit Promis, das gibt
es
gar nicht.
Also davon habe ich noch nichts gehört und deswegen bleibt uns einfach treu. Mhm. Dann habt ihr alles, was ihr braucht, und zwar in der nächsten Woche wieder eine neue Ausgabe. Dann wieder mit einem tollen Gast. Ich freue mich auf euch.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. barbaradio.de